Okay. Hauptsache, man hört mich. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Das ist der erste Vers der Bibel im Originalton, sag ich mal. Und auf Deutsch ist übersetzt mit: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, oder die Himmel und die Erde. Das ist der erste Vers. Wir machen dann aber noch einen zweiten Vers hinterher, beginnen damit eine neue Predigtreihe über das Wirken und das Handeln und das Sein Gottes in der Urgeschichte, also den ersten 11 Kapiteln der Bibel. Heute geht es mal los mit dem ersten Vers und dem zweiten Vers. Und wer diesen ersten Vers, also am Anfang oder im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, wer den nicht glaubt, der braucht eigentlich nicht weiterzulesen. Eigentlich. Denn er bildet die Basis und die Grundlage für allen Glauben. Und in diesem Vers, in diesem kleinen Vers, wenn man da einsteigt, dann steckt darin die ganze Faszination, die ganze Tief- und Hintergründigkeit Gottes, diese ganze Größe, das völlig Unergründbare, das völlig Unerfassbare im Angesicht unserer kleinen Gehirne und unseres kleinen Verstandes. Gott tut große Dinge. Wir sehen mal die erste Folie dann. Gott tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Und Wunder, die nicht zu zählen sind. Was für ein Wunder, dass wir dann doch so viel von Gott erkennen können, dass es reicht für dieses Leben und für das zukünftige. Ich gehe einfach mal diese Verse, die beiden Verse durch, vielleicht nicht Wort für Wort, aber Abschnitt für Abschnitt, und setze immer mal wieder, weil hier einige Erklärungen notwendig sind. Ja? Also da müssen wir auch mal ein bisschen Lehre hören, aber möchte an manchen passenden Stellen auch ein paar geistliche Impulse, ein paar seelsorgerliche Impulse in die Menge werfen, in unsere kleine Schar. Im Anfang, so geht's los, im Anfang, und da fragt man sich direkt: Im Anfang von was? Im Anfang wovon? Steht ja da nicht, ne? Im Anfang wovon? Natürlich im Anfang des Schöpfungshandelns Gottes, am Anfang des Schöpfungsaktes. Und das muss heißen, dass Gott schon vorher da war. Also wenn ein Koch eine Suppe kocht, dann muss der Koch vorher da gewesen sein, sonst kann er nicht anfangen, die Suppe zu kochen. Also als Gott angefangen hat, als es diesen Anfang gab, da war Gott schon da und er existierte schon völlig unabhängig von seiner Schöpfung. Er braucht seine Schöpfung nicht, er braucht uns auch nicht, er ist einfach. Er ist einfach nur. Das heißt, er ist über der Zeit. Er ist größer als die Zeit. Zeit, Raum und Materie hat er ja zusammen geschaffen. Die hängen miteinander zusammen. Also wenn ich Physik, so wenig ich davon verstehe, richtig verstanden habe, dann sind Zeit, Raum und Materie eine Sache. Die drei Aspekte sind ganz eng miteinander verbunden. Gott schuf also die Zeit und den Raum und alles, was darin ist. Und das ist etwas, was wir nicht begreifen können, weil wir nicht ohne Zeit und Raum denken können. Wir können uns gar nichts vorstellen, was nicht Zeit und nicht Raum ist, was nicht irgendwie mit Zeit und Raum zu tun hat oder darin platziert ist. Das können wir nicht denken. Und das kommt auch sehr schön in den in einigen Versen zum Ausdruck. Zeigst du mal die nächste Folie im Psalm 90. Da heißt es, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du. Falsche Grammatik, oder? Das zeigt, wir können gar nicht verstehen, dass Gott über der Zeit ist. Das lässt sich mit menschlichen Worten, mit meiner Sprache gar nicht ausdrücken. Noch besser finde ich in Johannes 8, 58, wo es heißt, ehe Abraham wurde, bin ich. Ja? Ehe Abraham wurde, bin ich. Völlig verquere Grammatik. Wir können es nicht ausdrücken, was das bedeutet. Gott ist größer als die Zeit. Er ist höher als die Zeit. Er ist über der Zeit. Jetzt kommt der erste seelsorgerliche Impuls. Der Herr ist auch Herr über deine Zeit. Er ist auch größer als deine Zeit. Er hat deine Zeit ganz in seinen Händen. Deine Lebenstage, die Gesamtheit deiner Lebenstage hat er in seiner Hand. Und auch einzelne Phasen, die dazwischen sind. Und da ist die große Befreiung, wir dürfen ihn auch Herr über unsere Zeit sein lassen. Ob das glückliche Phasen sind oder schwere Phasen, er hat deine Zeit in seiner Hand. Jetzt gehen wir weiter. Schuf Gott, bara Elohim. Schuf Gott. Dieses Wort bara, also schuf, das gibt es nur im Zusammenhang mit Gott. Wenn der Mensch etwas herstellt oder macht oder schafft, dann werden andere Verben benutzt. Nur für Gott wird dieses bara oder der entsprechende Infinitiv verwendet. Nur für Gott. Warum? Weil alleine Gott das kann, was dieses bara zum Ausdruck bringt. Nämlich, er kann etwas völlig Neues, etwas Einzigartiges aus nicht vorhandenem Material ins Leben rufen. Der hat also kein Ausgangsmaterial. Nichts, wovon er ausgehen könnte, das ist die Schöpfung aus dem Nichts, wie wir immer sagen, wobei wir uns das Nichts ja auch gar nicht vorstellen können. Ja? Also, er kann etwas ins Dasein hineinrufen durch sein Wort. Das ist Jesus Christus und wir hören das ja von Anfang an. Er hat alles geschaffen durch Jesus Christus, durch sein Wort. Er spricht und dann kommt etwas, das war noch nie da, das ist einzigartig, das hat es noch nie gegeben und vor allen Dingen, Gott hat kein Ausgangsmaterial benutzt, wie ich schon gesagt habe. Da ist der Mensch natürlich anders. Wir können ja gar nichts machen ohne ein Ausgangsmaterial. Ja? Wir brauchen immer einen Rohstoff. Ja? Der Töpfer braucht einen Rohstoff. Wenn wir irgendwas produzieren, brauchen wir Stoffe, brauchen wir Zuliefermaterialien. Gott macht, macht alles, ohne dass vorher etwas da war. Wie groß ist Gott? Da spricht man ja vom Urknall, also ich sag mal von der Theorie des Urknalls. Nehmen wir mal an, es hätte ihn gegeben. Es wird viel darüber diskutiert und geredet. Es gibt auch Vorträge darüber. Ein bekannter Vortrag, nicht nur über den Urknall, stammt von Richard Dawkins. Das ist der berühmte englische Atheist und Evolutionsbiologe. Und der erwähnte diesen Urknall in einem seiner Vorträge. Und am Ende des Vortrags sagte ein einfacher Mann aus dem Publikum, Herr Dawkins, was hat denn da geknallt? Da muss ja etwas da gewesen sein, was knallen konnte, ja? Der Urknall war nicht der Anfang, wenn es ihn gegeben haben soll. Ein zweiter seelsorgerlicher Impuls. Wenn Gott etwas aus dem Nichts ins Dasein rufen kann, wie viel mehr kann er etwas in dein Leben hineinsetzen, was nicht da war? Wie viel mehr kann er dein Leben wenden durch etwas, was du noch nie vorher gesehen und noch nie vorher erfahren hast? Gott handelt über unseren Erfahrungshorizont hinaus. Ja. Wir haben unser Denken, unser ganz normales Denken. Das funktioniert in ganz normalen logischen Bahnen. Und da gibt es Dinge, die wir erwarten und Dinge, die wir nicht erwarten und meinen, nicht erwarten zu können. Gott kann etwas hineinsetzen in dein Leben, was vorher nicht da war. Aus dem Nichts sozusagen, aus seiner Schöpferkraft. Das Größte, was er je getan hat für dieses Leben und für das Zukünftige ist, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat und Christus in uns hineingelegt hat. Das ist etwas völlig Neues. Das ist nicht, wie die Esoteriker sagen, im Menschen schon angelegt oder das schlummert nicht irgendwo in der Seele. Das ist völlig neu von Gott hineingegeben. Gott kann etwas ganz anderes, etwas ganz Neues machen, aus dem Nichts. Was ist das für eine Hoffnung, die man hat für dieses Leben, das vielleicht eingefahren ist und wo man denkt, da kommt nichts mehr, da ist nichts mehr, das ist alles nur Trott. Nein, es ist nicht. Wenn der Koch eine Suppe kocht, dann tut er es in aller Regel nicht, um die Suppe nachher irgendwo hinzustellen, damit man sie angucken kann. Manchmal gibt es das auch bei einem kalten Buffet oder so. Aber in der Regel, der hat einen Sinn und einen Zweck und ein Ziel mit dieser Suppe, die er kocht. Die soll jemandem munden und soll jemanden erquicken und erfrischen und es soll jemandem schmecken. Mit allem, was wir machen, verbinden wir einen Sinn und einen Zweck. Und wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Warum sollte das Gott nicht auch so tun? Gott hat das Weltall und die Welt und die Schöpfung nicht ins Leben gebracht, als Dekoration, sage ich jetzt mal, sondern er hat einen Sinn damit verbunden, einen Zweck, ein Ziel damit verbunden. Schauen wir mal die nächste Folie bitte. Dazu nur ganz kurz, das ist eine Predigt für sich. Ich habe damit gerungen, ob ich das ausführen soll, aber dann wird es einfach zu lang. Gott hat, und das ist das Wichtige, Gott hat mit seiner Schöpfung einen Sinn, einen Zweck und ein Ziel verbunden. Und es ist ganz anders, als wäre alles durch Zufall entstanden. Wenn alles durch Zufall entstanden wäre, dann gäbe es nämlich diesen Sinn und Zweck nicht. Dann gäbe es über diese Schöpfung hinaus, über dieses Leben hinaus, keinen höheren Sinn. Dann wäre auch eigentlich völlig egal, was wir tun. Nicht innerhalb dieses Lebens. Wenn wir da Böses tun, wissen wir ja, was geschieht, wenn wir erwischt werden. Nein, aber über dieses Leben hinaus. Es wäre völlig egal, was wir täten. Es hätte keine Konsequenz über unser Leben hinaus. Wenn alles nur Zufall wäre. Aber Gott schuf alles zu einem Zweck, mit einem Sinn, mit einem Ziel. Und ja, ihr seht das da. Ich habe mal 3 Punkte aufgeführt. Diese Liste kann man sicher erweitern. Natürlich. Wir leben zu seiner Ehre. Meine Gott braucht, und ich habe mal von jemandem gehört, dem ich das gesagt habe, es geht nur um Gottes Ehre. Da hat er gesagt, ist denn Gott ehrsüchtig? Nein, Gott ist natürlich nicht ehrsüchtig, weil er braucht unsere Ehre ja überhaupt gar nicht. Aber wir brauchen es, ihm Ehre zu erbieten. Wir brauchen die Ehrerbietung, um unsere Beziehung zu ihm zu pflegen und unser Leben damit heil entsteht. Ja, also kannst du ganz kurz machen an der Stelle. Ja, Anbetung Gottes ist sein ultimatives Ziel, warum er die Schöpfung gemacht hat, warum er uns gemacht hat. Und interessanterweise hat die Helen eben gelesen aus dem Kolosserbrief, da steht, durch Christus ist alles erschaffen und aber noch etwas anderes. Für Christus ist alles erschaffen. Vor Anbeginn der Zeit, bevor überhaupt irgendetwas war, da war Gott. Und da war der mit Christus, mit Jesus Christus, da war der mit dem Heiligen Geist. Und Gott hat sich gedacht, wir schaffen etwas für Christus, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, zu seinem Wohlgefallen. Die Schöpfung existiert, unter anderem, sage ich mal, für Christus. Und unser Leben ist für Christus. Und darin findet es seinen Sinn und seinen Zweck und seine Schönheit und das Glück. Soweit nur. Natürlich hat Gott uns auch als Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das kennen wir, das haben wir oft gehört. Gott hat uns Menschen gemacht, damit wir mit ihm in Einheit sind, in Harmonie sind. Das ist auch sein großes Ziel, weil er uns Menschen möchte, weil er uns will, weil er unsere Gemeinschaft will. Deshalb hat er uns geschaffen. Und in Gottes Nähe und bei ihm zu sein, das wissen wir auch schon lange, das ist unser Glück. Ja. Wichtig hier, Gott hat die Welt nicht einfach so geschaffen, zweckfrei. Nein, er hat einen Zweck und einen Sinn und ein Ziel damit verbunden. Der nächste geistliche Impuls dazu: Es gibt nichts in deinem Leben, was zwecklos ist. Es gibt nichts in deinem Leben, das sinnlos ist und sinnfrei. Gott kann allem in deinem Leben einen Sinn geben. Ihr kennt den Vers, denjenigen, die Gott lieben, hat er alle Dinge zum Besten, kann er alle Dinge zum Besten werden lassen. Gott kann alles in deinem Leben für einen Zweck, für einen Sinn, für ein Ziel gestalten. Nächster Punkt, nächste Folie. Gott schuf die Himmel und die Erde. Das ist eine Sprachfigur, müssen wir hier wissen, ja, müssen wir wissen. Das ist eine Sprachfigur, die nennt man Merismus und die kennzeichnet zwei unterschiedliche Pole, also Nord und Süd, oben und unten, heiß und kalt, groß und klein. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, da kamen alle Leute groß und klein, dann meint er natürlich nicht, dass nur die ganz Großen kamen und die ganz Kleinen kamen. Er meint natürlich, die dazwischen kamen auch. Das ist der Merismus. Der fasst die gesamte Schöpfung zusammen. Die Gesamtheit des Kosmos. Wenn hier steht, er schuf die Himmel und die Erde, dann bedeutet das, er schuf den gesamten Kosmos. Die gesamte Welt. Alles, was Schöpfung heißt. Das ist hier genannt. Und vielleicht ein kurzes Wort, Gott schuf. Wer ist dieser Gott? Der wird ja im Hebräischen ausgedrückt mit Elohim. Und Elohim ist die Mehrzahl, ist der Plural. Eigentlich müsste man da übersetzen Götter, aber das würden wir natürlich nicht tun. Gemeint ist die Dreieinigkeit. Hier sehen wir, dass von Anfang an Gott Geist, Gott, Vater, Sohn und Geist zusammen waren in diesem Schöpfungsgeschehen. Und außerdem ist es rein grammatikalisch oder stilistisch betrachtet ein Pluralis Majestatis. Das bedeutet eine Mehrzahl, die die Herrlichkeit und Majestät Gottes zum Ausdruck bringt. Das nur in Klammern. Ich war ja bei, er schuf Himmel und Erde. Die Himmel heißt es im Übrigen auch. Das ist auch eine Pluralform, Shamayim. Die Himmel, da gibt es verschiedene Ebenen, ja. Und zwar die untere Ebene, das ist die Luft, der Luftraum, die Atmosphäre, wo die Vögel fliegen und die Wolken ziehen. Dann gibt es die Ebene darüber, das ist das Weltall mit den Sternen. Und dann gibt es noch eine Ebene, die er auch geschaffen hat. Und das haben wir auch im ersten Kolosser 1 gehört. Nämlich die unsichtbare Welt, die hat er auch geschaffen. Mit den Engelwesen, mit den Himmelswesen. Ich weiß nicht, ob er den Thron Gottes auch geschaffen hat, das weiß ich jetzt nicht, aber er hat die unsichtbare Welt geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare ist durch Christus geworden. Wie groß ist Gott? Wir können uns ja noch nicht mal das Sichtbare vorstellen in seinem Umfang. Wie viel schwerer wird es uns erst fallen, das Unsichtbare zu sehen? Wenn ich mal beim Sichtbaren bleibe. Wie viele Sterne hat das Universum? Geschätzt 30 Trilliarden, Entschuldigung, 70 Trilliarden, 70 Trilliarden, eine 7 mit 21 Nullen. Nicht vorstellbar, ja, nicht vorstellbar, nicht zählbar, ja, 70 Trilliarden. Die Erde, die der Weltraum hat, geschätzt 2 Billionen Galaxien. Die Erde hat geschätzt, und das ist nicht die Gesamtzahl, 1,4 Millionen bekannte Tierarten. 1,4 Millionen bekannte Tierarten. Mehrere hunderttausend Pflanzenarten. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wenn wir Bäume sehen und Wälder sehen und schöne Landschaften sehen, und die Vielfalt der Tierwelt und die Individualität der Menschen, wenn wir das sehen, das ist für uns ganz normal, oder? Da machen wir uns keine großartigen Gedanken, vielleicht mal, oh wie schön. Da steckt diese Größe und Herrlichkeit Gottes drin. Wir brauchen eine Abkehr immer wieder, nicht die ganze Zeit, aber immer wieder mal brauchen wir eine Abkehr von der Wahrnehmung all dessen als Normalität. Wir müssen raus aus diesem Normalitätsdenken. Ein kleiner Same, ein kleiner Kern wächst zu einem Baum, der höher sein kann als Hochhäuser. Jeder Baum fungiert als Sauerstofffabrik. Wir könnten nicht leben ohne das, was er produziert. Das menschliche Herz, es schlägt seit der frühen Schwangerschaft. Welcher Monat? Dritter? Fünfter? Seit der fünften Woche? Ja, ich weiß es nicht. Seit der frühen Schwangerschaft schlägt das menschliche Herz ununterbrochen, quasi ohne Pause bis zum Lebensende. Und jetzt kommt etwas und es pumpt dabei Blut durch ein Gefäßnetz. Wie lang ist das Gefäßnetz? Im einzelnen Menschen im Schnitt. Ja, nach neuesten Forschungen 20.000 Kilometer. Also ein Halbmal um die Erde. Früher hieß es ganz um die Erde, hat man korrigiert. Ja. Nur halb, ja, wie groß ist Gott, wie erstaunlich, wie unvorstellbar ist das, was ich gerade gesagt habe. Wie unvorstellbar erst ist die Tatsache, dass Gott auch das Unsichtbare geschaffen hat. Da setzt es aus, wie groß ist unser Gott. Wie groß ist unser Gott und wie klein sind wir in unserem Denken, in unserem Wahrnehmen, wie winzig ist unser Gehirn, und da kommt der nächste seelsorgerliche Impuls. Wir dürfen so frei sein, liebe Leute, wir dürfen so frei sein im Heiligen Geist und in Christus. Wir dürfen so frei sein, uns nicht zu wichtig zu nehmen. Unsere Meinung, unsere Erkenntnisse, unser Standpunkt, unser Status, unsere Theorie. Wir müssen, Leute, wir müssen uns nicht mehr so wichtig nehmen. Wie schön. Wie schön. Nächster Punkt. Nächste Folie. Und die Erde war, in Klammern wurde, wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Wie sah die Erde damals aus? Was war das? Da muss man ein bisschen weiterlesen im Schöpfungsbericht, dann hat man das Bild von der Erde, wie sie damals war. Das war keine Wüste oder Steppe, hier steht ja wüst und leer. Die Bezeichnung im Hebräischen ist Tohu Wabo, aber haltet euch nicht zu stark an diesem Wort fest, denn wir verbinden heute andere Inhalte damit. Tohu Wabo. Was war denn? Das war keine Wüste, keine Steppe. Die ganze Erde war von Wasser bedeckt. Kein Platz für Wüste und Steppe. Die ganze Erde war von Wasser bedeckt. Und es war dunkel. Finsternis lag auf der Tiefe. Es war dunkel. Und die Erde war leer. Es heißt, da war ja Wasser, ne? Aber sie war leer. Was bedeutet das? Es gab kein Leben. Auch nicht auf dem Meeresgrund. Es gab kein Leben. Keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen. Deshalb war sie leer. Und sie war, Tohu Wabohu, ohne Ordnung. Sie war ohne Ordnung, das heißt, Wasser war nicht vom Meer, Land war nicht vom Meer getrennt. Ja, es gab keine Trennung. Das Wasser oberhalb der Feste war nicht getrennt von dem Wasser unterhalb der Feste. In heutigem Deutsch, das Wasser in der Atmosphäre war nicht getrennt von dem Wasser auf der Erde, im Boden, unter der Erde. Und das Licht war nicht getrennt von der Finsternis. Das war die Unordnung, die hier gemeint ist. Das Tohu Wabohu. Und jetzt heißt es, dann wollte ich noch ganz kurz was sagen zu zwei Theorien, die hier herumgeistern. Nicht nur hier, sondern auch unter den bibeltreuen Theologen. Nämlich die einen sagen, es muss heißen, die Erde war wüst und leer. Und sie meinen damit, in diesem Zustand, in dem die Erde am Anfang war, das ist der Rohzustand. Das ist die Ausgangsposition, sozusagen ein Zwischenzustand, ein Rohzustand, wie der Töpfer sich aus der Tongrube ein Tonklumpen holt und der ist noch ungeformt, aber den formt er zu einer schönen Vase oder was auch immer. Ja? Also die Erde war wüst und leer, da meinen sie, das ist der Rohzustand der Erde und dann geht die Schöpfung weiter. Und dann gibt es eine Gruppe von Theologen, die sagen, nein, es muss heißen, die Erde ward wüst und leer, also wurde wüst und leer. Das heißt, die ursprüngliche Erde, die Gott gemacht hat, die entwickelte sich in diesen wüsten und leeren Zustand hinein und viele verbinden damit den Fall Satans bzw. ein Gerichtshandeln Gottes, sodass das Wüste und Leere, von dem hier die Rede ist, eigentlich ein gottfeindlicher Zustand ist. Tatsächlich ein Zustand des geistlichen Chaos. Ja? Das sind die beiden Theorien. Ich werde sie nicht diskutieren. Denn das ist ein ganzes Tagesseminar, das zu diskutieren. Oder zumindest abendfüllend. Das spielt auch hier jetzt heute nicht die Rolle. Was heute eine Rolle spielt, ist das, was Gott aus der wüsten und leeren Erde dann gemacht hat. Das zeigt nämlich seine Herrlichkeit und seine Wahrheit und seine Majestät. Und jetzt kommt der nächste Vers, bitteschön. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Interessante Formulierung, ne? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Hebräischen beschreibt dieses Wort schwebte den Zustand, in dem ein Vogel über einem Nest, über seinem Nest sitzt und die Flügel ausbreitet und brütet. Also man könnte hier sagen, und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Er brütete etwas aus. Was denn? Um aus der Dunkelheit Licht zu machen oder um Licht in die Dunkelheit hineinzuschaffen? Um aus der Leere eine Fülle zu machen und Leben zu schaffen? Um aus der Unordnung, dem Chaos, eine Ordnung zu schaffen? Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Ruach Elohim, war schöpferisch tätig. Das war kein Schweben wie in einer Hängematte über dem Wasser, kein inaktives Schweben, das war ganz aktiv. Und hier sieht man nochmal, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist im Schöpfungsakt zusammen beteiligt waren. Eine Einheit und eine Dreieinheit. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, um auszubrüten. Leben, Licht, Ordnung. Und jetzt haben wir eine Analogie zu unserem Leben. Unser Leben ohne Gott, von Anfang an, von unserer Geburt an, ist in Unordnung. Ist nicht in Ordnung. Könnt das vergleichen mit einer Leitung, die Menschen und Gott verbindet. Mit dem Sündenfall, cut, da wurde die Leitung gekappt. Und dann ging die Verbindung zu Gott verloren und es konnte keine göttliche Ordnung mehr hineinfließen zu den Menschen. Dann entstand das Chaos im Denken. Ein moralisches und ethisches Chaos, dass man nicht mehr weiß, was ist denn richtig und was ist denn falsch, was ist denn gut und was ist denn schlecht und dass man das Schlechte für gut hält und das Gute für schlecht, das kennen wir ja. Eine völlige Desorientierung und geistliche, ethisch-moralische Unordnung. Göttliche Ordnung kann nicht mehr fließen zu den Menschen. Und somit auch kein Leben. Können wir die nächste Folie sehen? Da haben wir einige Verse. Und auch kein Leben, kein Licht. Wenn wir aber diese Leitung wieder reparieren, beziehungsweise wenn diese Leitung wieder repariert wird, dann kann wieder göttliches Licht, göttliche Ordnung, göttliches Leben, wirkliches, wahres Leben zu den Menschen fließen. Dann ist das wieder möglich. Gott ist nicht, ich zitiere nur einen Vers, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt hier, Frieden und Ordnung ist ganz eng miteinander verbunden. In dem Moment, wo die göttliche Ordnung wieder in unser Leben hineinfließen kann, da haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott, da sind wir versöhnt mit Gott durch den Sohn. Durch den Glauben an den Sohn. Dann ist das wieder geflickt. Dann kann auch wieder der Charakter des Christus und die Wahrheit des Christus zu uns fließen und wir können wieder klar sehen. Wir können wieder sehen, was gut und richtig ist und was falsch und böse ist. Wir haben wieder Orientierung. Unser Leben kann in geordneten Verhältnissen ablaufen. Manchmal wird die Leitung zu Gott verstopft. Und dann fließt die Ordnung das göttliche Licht, das göttliche Leben nicht mehr. Da ist was verstopft. Dann ist Unordnung auf einmal hier, wie es heißt in Jakobus 3,16, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung. Sie ist verstopft durch Sünde, Übertretung, gottloses Denken und was immer durch unsere Sünden. Verstopft diese Leitung immer. Und dann, was müssen wir dann haben? Da muss jemand kommen, damit die Leitung durchgepustet wird und sauber gemacht wird, damit die göttliche Ordnung wieder fließen kann. Das geschieht immer, wenn wir unsere Sünden bekennen. Erkennen und bekennen und bereuen. Dann wird die Leitung frei. Und da kann wieder Licht und Ordnung und Leben zu uns kommen. Das Leben, das in Christus ist. Mit seiner Sanftmut, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Demut. Ja, dieses ganze Leben mit seiner Wahrheit, mit seiner Erkenntnis. Da kann dieses Leben wieder geschehen. Nicht nur Leben für diese Zeit hier, wie ihr wisst, sondern auch für die Ewigkeit. Ich lese euch am Schluss ein Gebet vor, und bevor ich dieses Gebet vorlese, es ist das Gebet eines mittelalterlichen Mönches, erzähle ich noch ganz knapp eine Geschichte, die mir Marcel mal erzählt hat, in Kurzform, ja, in Kurzform. Ein Missionar geht zu einem Major, das war in Indien, geht zu einem Major und sagt ihm, er möge die Bibel aufschlagen. Der macht das, so gehorsam wie er ist. Der Major kam ja daher mit, der Missionar kam daher mit einer Berufung, ja, öffne mal die Bibel. Und dann sagt er, lies mal die ersten beiden Verse. Und der liest, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dann sagte der Missionar, mach die Bibel zu, und er betete. Und dann ging er wieder, der Missionar. Und das Ganze passierte noch zwei weitere Male, glaube ich. Und beim dritten Mal, da hatte der Major schon die Bibel aufgeschlagen, und der Missionar sagte, lies mal die ersten zwei Verse. Und der Missionar las, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde ward wüst und leer. Und sagte dann, in meinem Leben ist es auch wüst und leer. In meinem Inneren ist es wüst und leer. Und dann sagte der Missionar, was hat er gesagt, Marcel? Lies mal weiter. Lies mal weiter, und da steht unter anderem, Jesus ist das Licht. Oder Gott sprach, es werde Licht. Und weiß nicht, was aus diesem Menschen geworden ist. Ich lese euch am Schluss ein Gebet eines mittelalterlichen Mönches, das wie folgt lautet. Und ihr könnt es gerne im Stillen mitbeten, wenn ihr das gleichzeitig mitverfolgen könnt. Ich werde mir bewusst, Herr, dass die Welt meines eigenen Geistes öde und leer und ohne Ordnung ist und dass Dunkelheit über und in der Tiefe meiner Seele liegt. Es ist ein Zustand der Konfusion, ein erschreckendes dunkles Chaos, das seinen Ursprung und sein Ziel nicht kennt. Aber aus jener Abgrundtiefe schreie ich zu dir, Herr, und bitte dich, auch aus mir eine neue Erde und einen neuen Himmel zu machen. Amen.